What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute mit einem Gast, der zwar nicht aus der Agenturwelt kommt, zumindest nicht originär, sie aber gerade mit frischen Impulsen aus einem ganz anderen Kosmos bereichert, der Gastronomie. Fabio Hebel ist seit über 10 Jahren eine prägende Figur der Hamburger Gastroszene. Vom Koch und Hotelfachmann hat er sich zu einem vielseitigen Unternehmer entwickelt. Mit dem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant Hebel, dem XO der Seafood Bar oder der Deli Pasta Bar Kiosk hat er immer wieder gastronomische Räume geschaffen, die nicht nur kulinarisch, sondern auch konzeptionell neue Maßstäbe setzen. Doch damit nicht genug. Mit dem frisch gestarteten Studio Hebel bringt er seine umfassende Hospitality-Erfahrung in neue Formate. Die Kreativagentur, oder besser gesagt das Kreativstudio, entwickelt Gastronomie-, Hotel- und Tourismuserlebnisse. Von der ersten Idee bis zur Eröffnung. Im Fokus ganzheitliche Konzepte, in denen Kulinarik, Interior, Storytelling und wirtschaftliche Tragfähigkeit, nicht zu vernachlässigen, zusammengebracht werden. Warum sich ein Sternekoch plötzlich für Agenturarbeit interessiert, wie sich Hospitality denken lässt wie eine Marke und was die Agenturszene von der Gastronomie lernen kann, über all das sprechen wir heute. Fabio, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich sehr drauf.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Es war tatsächlich ein Zufallsprodukt irgendwie, denn wir haben einen sehr schönen Abend bei dir verbracht und danach ist mir irgendwann auf LinkedIn aufgefallen, dass du auch ein Studio Hebel hast. Dann bin ich auf die Website gegangen und habe gedacht, ist ja faszinierend, das ist bei mir bisher völlig unterm Radar geflogen, obwohl du ja jetzt mitten in der Agenturszene mitmischt.
Das stimmt, aber es ist wahrscheinlich eben auch unter dem Radar. Also die Hospitality ist vielleicht auch eher etwas, was man spürt und weniger das, was man sieht.
Mhm. Und erzähl mal ganz kurz, wie, also dein Weg habe ich ja eben anskizziert, der wahrscheinlich deutlich intensiver und mit vielen Ups und Downs verbunden war, als ich das jetzt gerade in dem Intro zusammenfassen konnte. Wann war so der Punkt, weil ich könnte mir vorstellen, dein Tag ist ausgefüllt, wo du gesagt hast, why not Agentur? Viele überlegen sich, ist das überhaupt noch eine Zukunftsbranche und du bist reingestiegen. Wie kam es dazu?
Ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich war in meinem Restaurant, hatte gerade mein Startup verkauft und war grundsätzlich gut drauf und schwebte so ein bisschen zwischen den Tischen hin und her und sprach mit Gästen. Und dann lief ich an einem Tisch vorbei und jemand packte mich so richtig am Arm, sodass ich stehen blieb. Und dann sagte er, bist du der Chef? Aber das hört sich jetzt schlimmer an, als es war. Es war sehr höflich, trotzdem bestimmt, würde ich sagen. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Ja, kannst du dich kurz zu uns setzen? Dann habe ich das gemacht. Und dann hat er gesagt, das, was ihr hier macht, finde ich fantastisch. Und zwar von der Begrüßung über Service, über Essen, Atmosphäre, Licht, Stimmung, Akustik, Musik. Kannst du das auch in groß? Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Der etwas kleine Hofstapler in mir.
Our business is a self-confidence business.
Genau. Oder? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann setz dich doch. Und das war der Geschäftsführer und der CFO einer sehr großen Reederei, die einen neuen Standort in Hamburg eröffnet haben. Und dann haben wir uns unterhalten. Und während wir Wein tranken und Ideen austauschten, habe ich unterm Tisch eine WhatsApp an 2 Freunde geschrieben, mit denen ich bereits eine Hoteleröffnung plante, zu der es aber nicht gekommen ist, weil es Brandschutzthemen im Gebäude gab. Und zwar da, wo die alte Henri-Nannen-Schule war, Territory war, Stubenhock, was heute die Wempe-Manufaktur ist. Und wir wollten da ein Hotel reinsetzen, weil es der alte Getreideheberkontor war, im Englischen Granary. Und wir fanden, the Granary muss ein Hotel werden. Mhm. Und David ist Hoteldirektor gewesen, Hotelmanager, über viele, viele Jahre, 20 Jahre im Ausland. Und Nico ist ein Vertrauter von mir, in der Projektleitung einfach aus meiner Sicht ungeschlagen. Der ist auch damals als Quereinsteiger quasi zu Ohrenstudios gekommen und hat das erste Studio aufgebaut, auch als Geschäftsführer geleitet. Und den beiden habe ich geschrieben und habe gesagt, Hotel ist nicht, aber Kantine it is.
Und es war tatsächlich ein Kantinenprojekt dann am Hamburger Standort der Reederei.
Und die haben wir letztes Jahr.
Auf eurer Website sieht man es ja, es handelt sich um Maersk, das darf man glaube ich sagen.
Das darf man sagen, genau. Und tatsächlich saßen wir, glaube ich, keine 10 Tage später in einem 14-Personen-Workshop und haben präsentiert und gemacht und getan, um diesen Auftrag zu kriegen, den wir dann tatsächlich bekommen haben. Mhm. Und haben dann 2,5 Jahre an dem Projekt gearbeitet, hatten noch nebenher für Accor und viele andere kleinere Jobs zwischendrin, aber das war so unser Gründungsauftrag eigentlich und würde sagen, hat auch die Infrastruktur des Studios sicherlich auch begleitet und unsere ersten Gehälter gezahlt, was natürlich auch toll war. Und so ging das deutlich schneller, als ich eigentlich geplant hatte, was Neues zu starten. Eigentlich wollte ich nach Circus erstmal nichts tun.
Das war das Foodtech-Startup, in das du investiert oder das du gegründet hattest mit ein paar Co-Foundern.
Ja. Und da habe ich habe dann einen kleinen Betrag beim Exit verdient, aber ich habe viel mehr gelernt. Also das kann ich in Gold gar nicht aufwiegen. Deswegen bin ich auch nach wie vor nicht traurig, dass meine 12% von diesem 500 Millionen Konzern nicht mehr existieren. Mhm. Also klar, man denkt manchmal über die Summe nach, das wäre
Du meinst, weil er heute so groß ist, das heißt, klar. Du hast damals nicht 12% auf 500 Millionen?
Nein, leider nicht, sondern deutlich weniger. Deutlich weniger. Aber trotzdem zu dem Zeitpunkt mehr Geld, als ich jemals vorher verdient habe. Und dann war ich damit happy, bin sowieso kein geldgetriebener Mensch. Und ich habe in dem Moment gedacht, das ist ein fairer Ausstieg für den Moment, in dem wir waren. Es war auch ein schwieriger Moment. Das Marktkapital lag nicht auf der Straße, man musste viel neu machen. Und wir sind damals an die Börse gegangen und das war eine Möglichkeit auszusteigen, weil sonst wäre ich noch mal 5 Jahre im sogenannten Lock-up gewesen, hätte arbeiten müssen zum einen. Das heißt, Vesting nennt sich das. Das heißt, du erarbeitest dir über die Zeitlauf deine Anteile. Und selbst wenn du sie erarbeitet hast, darfst du sie nicht verkaufen. Das heißt, ich wollte mich nicht 5 Jahre binden. Mhm. Auf keinen Fall. Das war mir zu viel. Und dann gab es aber eben nur dieses Fristvogel- oder Stirb-Angebot, was ich auch grundsätzlich nachvollziehen kann. Nicht 100%, aber in der Situation war es nachvollziehbar, dass es so angeboten wurde. Und dann habe ich das akzeptiert und dann ging es halt wahnsinnig schnell. Und dann haben wir gesagt, okay, ein Studiohebel bestand bereits. Nur habe ich einen Ort gebraucht, wo ich meine Kreativität reinwerfen kann, um das da zu parken. Und dann habe ich die beiden Jungs gefragt, okay, wenn wir den Auftrag kriegen, dann gründen wir auch und dann sind wir auch Teilhaber. Und dann habe ich die auch gefragt, soll das Ding weiter Studiohebel heißen oder wollen wir Gogol Hebel Nünemann heißen? Wie auch, ist mir völlig egal. Und beide waren so, nee, let's keep it. Mhm. Und dann haben wir das auch genauso gemacht.
Das heißt also, es gab die Idee schon, wusstest du schon, dass es eine Agentur für Hospitality wird?
Nee, eigentlich wollte ich habe das immer Büro genannt. Also ich wollte ein Büro haben, wo ich mit ein paar Leuten sitze und die Kreativität laufen lassen kann. Und wir hatten tausende Ideen, auch immer noch. Es hört immer noch nicht auf. Das ist auch ein total unterrepräsentierter Markt, Kreativität in der Hospitality, da ist noch so viel zu holen. Also Hospitality ist erstmal ein schwieriger Begriff.
Ich wollte gerade sagen, also sag mal, was ist dein Verständnis von Hospitality?
Es ist zu Deutsch, wenn man es überhaupt übersetzen kann, ist es Gastlichkeit. Das wäre so die erste Übersetzung. Dieser Begriff wird wirklich genauso durchgereicht wie Nachhaltigkeit. Es steht irgendwo zwischen Disclaimer und Impressum auf jeder zweiten Website. Gemeint ist immer was anderes. Mhm. Also im Fußballstadion ist Hospitality der VIP-Bereich. Bei Airlines ist das die Lounge. Weltweit ist Hospitality Industry die Hotelbranche und nichts anderes. Nicht mal die Gastronomie. Das kommt erst seit in London poppte das auf. Dann haben die Barkeeper Union weltweit gesagt, wir sind Hospitality People. In Deutschland ist das irgendwie so ein verzerrter Begriff und keiner weiß so richtig, um was es geht. Das ist auch eine Schwierigkeit, gerade als Agentur, wenn wir sagen, wir machen Hospitality, weil es nicht greifbar ist. Mhm. Und Hospitality ist für mich ein Gefühl, das ist nämlich das Gefühl der Gastlichkeit und des Gastgebertums. Und der ist überall, im Autohaus, im Einzelhandel, im Restaurant sowieso, in Gastronomie, aber natürlich auch im Hotel. Und jeder kennt diesen Moment, man kommt in ein Hotel X oder in Hotel Y und in dem einen hat man sich wohlgefühlt, in dem anderen nicht. Mhm. Und all das in dieser Summe ist Hospitality. Das ist eine der größten Branchen der Welt. Jeder 10. Job zählt dazu. Und das hört sich jetzt krass an, aber es ist eben auch die fragmentierteste Branche, die man sich vorstellen kann. Vom Kreuzfahrtschiff zum Deutsche Bahnbistro, vom 3-Sterne-Restaurant bis zum Motel und der Superbude. Ist das alles das Gleiche?
Mhm. Naja, auch von den Größenverhältnissen, ne? Also von der Maersk-Kantine oder der riesen Hotelgruppe irgendwie bis hin, wie du gerade gesagt hast, zur kleinen Fischbude gehört irgendwie alles dazu.
Total. Und dann haben wir so ein bisschen auch gesehen, was auf dem Brandmarkt los ist. Also Aimé Léon-D'Or eröffnet ein Café in New York, Ralph Lauren eröffnet ein Café, der Salon del Mobile in Mailand ist voll mit Hospitality. Jede Brand, ob das Loro Piana, Dyson oder Gucci ist, da geht es nicht darum, die Brand zu präsentieren, sondern ein guter Gastgeber zu sein, die Leute dazu zu bringen, zu verweilen in ihren Räumlichkeiten. Und die können virtuell sein. Also für uns gibt es Hospitality auch online. Ne? Das die UX, UI würde man dann wahrscheinlich sagen. Auf der Website, dass du dich da wohlfühlst, dass du dich gut durchklickst, ist am Ende das Gleiche wie in einem Hotel. Wenn die Signage, also die Ausschilderung in einem Hotel nicht gut ist, dann dreht man durch. Mhm. Woher soll ich wissen, wo mein Zimmer ist, wenn ihr mir das nicht sagt?
Mhm. Stimmt.
Und all diese kleinen Fragmente, und wir bauen gerade ein Hotel auf Wangerooge, wirklich vom Rohbau bis zur Eröffnung. Wir haben heute Espresso-Löffel ausgesucht. Und dieser Prozess ist wahnsinnig intensiv, weil natürlich jeder auch eine Meinung hat, zu Recht. Also der Bauherr, der Hotelmanager, ich als Kreativer, die Leute, die sich um Interior und um diese Ganzheitlichkeit des Designs kümmern. Du kannst halt nicht überall Hochglanz-Edelstahl haben und das Besteck dann matt gebürstet machen. Das geht nicht. Das funktioniert, aber es sieht nicht gut aus. Es sieht auch nicht stimmig aus.
Vielleicht fällt es dir von deinem, weil du hast ja, wer deine gastronomischen Hotspots hier in Hamburg kennt, der weiß ja auch, dass du eine gewisse Handschrift trägst. Mhm. Wie leicht fiel es dir im Studio Hebel zu sagen, okay, das ist ein Briefing und ich weiß ungefähr, was der Auftraggeber sich vorstellt, was die Richtung ist, was zur Marke passt, das sozusagen von deinen eigenen persönlichen Vorstellungen und Vorlieben auch zu abstrahieren und dich davon zu lösen? Oder trägt alles eine Fabio-Hebel-Handschrift am Ende?
Nee, ich kann mich tatsächlich gut lösen, aber ich brauche immer eine Begründung. Also ich komme total gerne auf einen Konsens. Und genau wie meine Handschrift, also die tatsächliche Handschrift, sieht bei mir immer anders aus. Ich beneide immer Leute, die mit einer Unterschrift durch ihr ganzes Leben gehen. Ich finde das toll. Es gibt so Leute, die, wenn die unterschreiben, dann denkt, geht einem das Herz auf, denkt so, was für eine schöne Unterschrift das ist. Das habe ich nicht. Meine sieht immer anders aus. Mittlerweile so wie von meinem Vater, so drei Kringel und dann läuft die so hinten raus. Und deswegen, ich bin immer bei 85%, würde ich sagen. Damit bin ich total happy, aber diese 85% müssen konstant sein. Mhm. Ich will also nicht mal 100 und mal 60. Zu viel Abstriche kann ich nicht machen. Aber wenn, das lernt man, glaube ich, auch in der Gastronomie. Ein 100% Abend ist unmöglich. Dann hätte ja jedes meiner Restaurants 5 Sterne. Und wir haben es mit Menschen zu tun. Jeder Mensch hat eine eigene Idee und eine eigene Vorstellung. Und ich habe auch Respekt davor, weil ich es später nicht betreiben werde, das Haus. Also ich baue und plane und designe und schreibe auch die Gerichte und die Rezepte und macht die Digitalisierung, aber jemand anderes muss das die nächsten 20 Jahre in seinem Tagesgeschäft auch leben und dahinter stehen können. Und deswegen bin ich total happy, auch Eingeständnisse zu machen, zu sagen, okay, wenn du wirklich glaubst, dass das der bessere Teller ist, mit dem du besser arbeiten kannst, dann lass uns doch da jetzt einen Konsens finden, dann machen wir den nicht in Rot, sondern in Weiß und dann machen wir das kleine Logo da drauf und dann ist gut und dann einigt man sich. Mhm. Ich finde, eine Einigung ist eigentlich immer was Schönes.
So. Und sag mal, bei deinem eigenen nehmen wir jetzt mal das Hebel selbst. Wie bist du da vorgegangen? Also wenn du jetzt davon sprichst, dass du auch sagst, irgendwie Hospitality für Marken ist relevant und du hattest ja eine Vision davon, was du machen willst. Wie geht man so ein Konzept an? Oder wie bist du es ganz konkret, weil ich glaube, es interessiert ja viele, beim Hebel angegangen?
Das Hebel ist wirklich intrinsisch und organisch gewachsen. Und um das dritte Buzzword zu verwenden, bootstrapped, also ist das wirklich, ich habe diesen Laden vor 15 Jahren gebaut, fast auf den Tag genau, 1. Februar 2011. Mhm. Und ich hatte 22.000 Euro und 3.000 Euro für die Kaution. Mehr Geld hatte ich wirklich nicht, es war auch alles zusammengeliehen und irgendwie noch vom Trinkgeld unterm Kopfkissen. Ich habe in der Bar gearbeitet, damals hieß die Luba Luft, heute Pelican. Und habe alle meine Freunde gefragt, ob sie mit mir und geliehenen Autos auf Flohmärkte gehen können. Wir haben IKEA-Unterschränke bei eBay abgeholt und haben diesen Laden wirklich gebaut für ein Apfel und ein Ei mit ganz viel Herzblut und Leidenschaft. Da bin ich immer noch sehr dankbar für den lieben Leuten, die geholfen haben. Und weil du, wir haben vorhin kurz gesprochen, dass jemand ganz alleine in seinem Restaurant war, das war ich auch. Und deswegen gibt's auch die offene Küche im Hebel, weil ich musste sehen, wer im Gastraum sitzt. Und ich habe gespült, ich habe gekocht, ich habe gekellnert. Und dann war das, wie ich finde, ein positiver Strudel, der entstand aus Meinung der Mitarbeiter, der neuen Mitarbeiterin. Also ein neuer Koch kommt und sagt, ich habe eine Idee, was hältst du davon? Und weil ich ein Mensch des Konsens bin, sage ich, jo, machen wir. Wie eine gute Idee. Ich würde noch mehr Zitrone oder Salz dran machen und dann machen wir das. Ich habe manchmal gern das letzte Wort, aber ich glaube nicht, weil nicht wegen dem letzten Wort willen, sondern einfach, weil ich da nochmal so meinen Schliff reingeben möchte. Tatsächlich gar nicht so ein Ego-Thema, wie es sich vielleicht anhört. Und der zweite Strudel waren die Gäste, die gesagt haben, hey, ich habe am Hochzeitstag, können wir was mit Trüffel essen? Und sagt, ja klar, machen wir. Und so ging das immer weiter. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, das mit der Wirtschaftlichkeit ist echt nicht cool bei à la carte in so einem kleinen Laden. Vielleicht fangen wir mal mit 3 Gänge an und dann 5 und dann waren es 7. Und dann hieß es irgendwann mal, warum habt ihr eigentlich nicht mal überlegt, einen Stern zu erkochen? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich komme nicht aus dem Bereich. Ich habe zwar Koch gelernt, aber in einem guten Banketthotel, aber mehr auch nicht. Von Stern waren wir ultra weit entfernt, aber meine Mitarbeiter nicht. Und ich hatte eben Urlaub geplant und mein Küchenchef Vassili, der übrigens in der La Terrazza in Niendorf kocht bis heute mit seiner Frau, italienisches Restaurant, fantastisch. Und der musste damals aufgrund einer familiären Tragödie, eines Todesfalls, hat die Frau gesagt, Vassili, du musst kommen, du musst die Küche übernehmen. Und Vassili sagt, Fabio, ich bin nach dem Service weg und ich komme auch morgen nicht mehr wieder. Wir sind immer noch Freunde, it's all good. Aber das war natürlich ein Ding. Und dann kam wirklich am nächsten Morgen kam ein Kerl rein mit Wuschelhaaren und sagte, hi, ich habe gehört, du willst heute in Urlaub und dein Koch ist weg. Ich mache das die nächsten 2 Wochen. Und dann haben wir eine Stunde gesprochen, habe ich dem meinen Schlüssel gegeben und dann hat der die Bude geschmissen.
Wahnsinn.
Mit seiner Freundin im Service und gemacht und getan. Und es hat gut funktioniert. Danach ist auch noch, ich glaube, über ein Jahr oder 1,5 Jahre geblieben. Und der war in vielen Sterne-Restaurants und der hat da, würde ich sagen, so den Kick-off gegeben, eigentlich in diese Richtung einzutauchen. Dann habe ich mich angefangen, da einzulesen und bin in Sterne-Restaurants gefahren, habe da gegessen mit meinem letzten Hemd. Ja, und dann war der, wenn der Strudel in Bewegung ist, dann kann man den auch nicht mehr aufhalten. Und dann kommen irgendwann Tester und dann hat man Ehrgeiz und dann fragt man sich, warum hat es nicht geklappt? Und dann darf man den Guide Michelin anrufen und sich um Feedback bitten, warum hat es denn nicht geklappt? Und dann haben wir das Feedback umgesetzt und 23 war es dann soweit.
Ja, und trotzdem ist es ja auch jenseits der Küche und des Sterns schon auch die Atmosphäre, die es ausmacht und die Art, wie der Service auf die Menschen, auf die Gäste zugeht, die Musik, du hast das alles angesprochen. Ne? Und ich glaube, als Gast nimmt man nur wahr, so irgendwie angenehm. Aber wie sehr das durchkonzipiert ist, also das klingt jetzt sehr anstrengend, aber ich glaube, es ist es auch, wenn du es irgendwie stringent machen willst. Und die Stärke kommt ja daraus, dass es so locker und leicht wirkt. So ein bisschen wie beim Ballett, oder? Die lächeln alle und es ist super anstrengend.
Ja, das ist ultra anstrengend, exakt. Meine Tochter macht Ballett und ich finde das so beeindruckend. Ich muss jedes Mal weinen, wenn ich das sehe, weil ich das so schön finde. Das ist wirklich fantastisch. Und es ist wirklich anstrengend und Leichtigkeit ist echt ein gutes Thema. Das ist wirklich, du willst ja nicht ins Restaurant kommen oder in die Weinbar deines Vertrauens und sagen, hey Raphael, wie geht's dir? Und die Antwort ist, oh, ist alles scheiße gerade und es ist so hart.
Sau anstrengend.
Anstrengend und die Gäste nerven
auch. Kein Bock auf die.
Finanzamt macht Druck und so. Du willst ja das nicht. Sondern du willst sagen, es gibt Höhen und Tiefen, aber wir haben einen tollen Abend und wir haben leckere Weine, das wird super. Leichtigkeit verkaufen. Leichtigkeit und Vertrauen. Ich finde, wenn die Gäste uns nicht mehr vertrauen, dann haben wir echt ein ernstzunehmendes Problem. Und daran arbeiten wir jeden Tag. Und 85%, aber dann eben ongoing, finde ich fein. Und man kann eben viele Fehler auch ausgleichen durch gute Gastgebertum und gute Gastlichkeit. Das ist nicht immer leicht. Jeder saß schon mal an einem Restaurantplatz, wo es zieht, wo es kalt ist. Oder auch etwas, was wir als Gastronomen zum Beispiel gar nicht beeinflussen können, das starke Parfum des Sitznachbars. Mhm. Und du bist im Sterne-Restaurant, du zahlst 300 Euro und willst wirklich mit allen Sinnen genießen. Also das Erste, was ich immer mache, ich nehme immer den Teller hoch und rieche. Weil ich das schließe auch die Augen und für mich ist das dann wirklich was Besonderes. Und wenn der das Parfum so gut ist, vielleicht auch ist.
Ja, aber das kann dir den Abend versauen.
Triggert mich wirklich sehr stark. Ich. Also eine große Bitte an alle, wenn ihr in Restaurants geht, legt ganz dezent auf.
Ja, sehr schön. Guter ja. Tipp. Sag mal, du hast es, das war eben ein super Stichwort. Ne? Also im Prinzip ist es sau anstrengend, ein guter Gastgeber zu sein. Und die Kür liegt darin, es so leicht wie möglich erscheinen zu lassen. Mhm. Und das ist schon auch in gewisser Weise eine Parallele, die ich zur Agenturbranche sehe. Ne? Weil das, was wir hier machen in der Geschwindigkeit, in der Duplizität der Ereignisse und so weiter, alles läuft parallel, wenig Zeit, hoher Zeitdruck. Das ist ja bei dir wahrscheinlich nicht anders mit dem Studio Hebel. Ist es ja trotzdem was und deswegen fand ich es auch so spannend, also einerseits über das Studio Hebel zu sprechen, aber auch darüber zu sprechen, was können Agenturen von dem Prinzip der Hospitality, so wie du es eben auch beschrieben hast, eigentlich lernen und worin können sie auch den Unterschied machen darin, wie sich mögliche potenzielle neue Kunden oder auch Bestandskunden fühlen, wenn sie die Räume der Agentur betreten, wenn sie mit den Menschen zu tun haben. Also jetzt kennst du ja auch ein paar Agenturen. Was würdest du so sagen, sind Möglichkeiten, Ansätze der Hospitality als Agentur zu übernehmen? Was kann man also, sich da abschauen oder wie kann also man es angehen? So,
ich kenne wirklich ein paar Leute, die Werbeagenturen haben oder Kreativagenturen und ich finde, dass ihr alle das schon richtig toll macht. Ich finde, ihr habt immer tolle Büroräume, ihr guckt immer, dass man nett begrüßt wird, dass was zu trinken, was zu essen gibt. Manche machen es besser, manche weniger besser. Ich glaube, es ist auch eine Art und Weise, wie die Agentur arbeitet. Es gibt Hidden Champions, die kennt wahrscheinlich kein Mensch und die performen so hardcore hinter irgendwie verschlossenen Türen. Und da gibt es auch andere Firmen. Ich meine, David Martin, jetzt seit heute Maison Acme, damals eine Bar in ihr Valley da gebaut und waren zumindest in meiner Wahrnehmung so eine neue Madman-Welt irgendwie. Und ich fand das toll. Also ich war oft da, auch manchmal nur zum Arbeiten, wenn ich einen Tag in München war und durfte mich da in die Bar setzen. Und Florian kam und hat gefragt, ob ich einen Kaffee will oder was trinken. Und sein Papa hat Apfelstrudel vorbereitet. Und das sind so Kleinigkeiten. Da gibt es wirklich so wahnsinnig vieles, was selbstgebacken ist. Irgendein Mitarbeiter bringt was mit. Wir wissen, wir haben heute 3-4 Gäste. Wir haben Kuchen gebacken. Mhm. Wir haben ihn im Zweifel nicht irgendwo bei Volt bestellt, jetzt mal zu übertreiben. Das machen wir zum Beispiel, wenn wir Kundentermine haben oder auch einen längeren Workshop. Wir kochen immer selber in der Agentur. Wir haben eine offene Küche, wir haben eine Espresso-Bar. Also Hospitality findet bei uns auch im täglichen Arbeiten statt. Aber an sich, finde ich, macht ihr das schon wahnsinnig toll. Aber genau hinhören und vielleicht, was man auch von der Gastronomie lernen kann, wirklich Dinge merken. Wer trinkt eigentlich was? Stilles Wasser mit Kohlensäure, entkoffinierten Kaffee, lieber Tee. Wir haben einen Gast oder einen Kunden, der kommt so zweimal im Jahr und wir wissen, dass der Tee trinkt, gar keinen Kaffee. Der wird nicht gefragt, ob er eine Tasse Kaffee will, was er bei 99% der Leute machen, weil fast alle trinken Kaffee. Der trinkt Tee und auch immer den gleichen. Und also kriegt er genau den, dann freut er sich. Ach, ihr wisst immer, was ich trinke. Und das holt den schon so ab und der ist so angekommen und fühlt sich so ein bisschen wie zu Hause alt. Und das kostet alles nicht viel, das kostet nur ein bisschen Zeit. Im Restaurant zum Beispiel wird jeder Gast, den wir haben, wird in die Karteikarte eingetragen, stilles Wasser oder mit Kohlensäure. Wir sehen immer, welchen Wein die letztes Mal hatten, welchen Jahrgang. Und da kannst du solche Dinge wieder aufgreifen. Mhm. Er hatte letztes Mal den Meursault von 2023, der ist jetzt 24. Muss aber auch dazu sagen, das ist ein schmaler Grat. Wir müssen in der Gastronomie sehr aufpassen. Vielleicht war man letztes Mal mit einem Geschäftsführer da oder mit der Ehefrau oder wie auch immer oder dem Ehemann. Man darf eigentlich nie über vergangene Besuche reden, es sei denn, man weiß, dass man es kann. Sprich, man kennt die Gäste extrem gut. In meiner Ausbildung gab es eine Praktikantin ich bin ja auch Hotelfachmann, ich habe beides gelernt, an der Rezeption, die dachte, es ist eine gute Idee, den Herrn anzurufen und zu sagen, dass er sein Ladekabel vergessen hat, und ans Telefon ging die Ehefrau. da war was los in der Lobby und wir haben das alle mitbekommen. Das heißt, man darf da eigentlich nicht drüber reden. Das ist ein klares Gesetz. Wenn ihr was verliert, wartet man, bis jemand anruft. Aber wenn man die Gäste extrem gut kennt, dann kann man das natürlich machen. Stammgäste sind Stammgäste. Die wollen ja nicht, dass wir jedes Mal so tun, als würden wir nicht wissen, wer sie sind.
Ja, stimmt.
Genau. Aber,
und sag mal, die, ja. Entschuldige, hast du noch
einen? Ja, einen Satz. Ich bin nämlich gestern Abend gefragt worden. Wir gucken uns natürlich immer an, wer sind denn die Leute? Und bei der E-Mail-Adresse, die reserviert hat, fällt dann auf, okay, Firmennamen habe ich schon mal gehört, wer ist das? Weil der Kunde ist König, aber er ist ja in unserem Schloss, also will ich auch wissen, wer kommt. Und dann fragen die mich immer, warum guckt ihr euch das an? Er sagt, weil ich zum Beispiel, ich nenne es einfach zwei Namen, ohne Wertung, wenn Jean-Rémy und du beide reserviert habt und ich weiß ja, bei den Geschäftsseminaren setze ich euch nicht nebeneinander, sondern so weit auseinander wie möglich, obwohl ich weiß, dass ihr euch im Zweifel mögt. Aber ihr wollt ja in Ruhe einen Abend für euch haben oder habt vielleicht auch ein wichtiges Gespräch mit dem jeweiligen Partner, da setzt man sich nicht nebeneinander. Das ist einer der Gründe, warum wir solche Sachen auch machen. Und auch das ist Hospitality, das ist Gastgebertum, genau zu wissen, wen du nebeneinander setzt. David, mein Geschäftsführer, den habe ich im Restaurant kennengelernt vor, ich weiß nicht, über 10 Jahren. Und sein heutiger bester Freund Markus hatte auch einen Tisch reserviert und beide Frauen heißen Jenne oder Jennifer. Und ich hatte aber nur noch einen Vierertisch, also einen Tisch für vier, nicht zwei Zweier zusammengeschoben. Und ich habe gesagt, du, die beiden Frauen heißen Jennifer, beide lieben Wein, beide sind gleich alt. Wir müssen die zusammensetzen und sie sind wirklich Best Friends, machen alle Urlaube zusammen und so. Und das kann Hospitality, Menschen miteinander connecten.
Ein schöner Gedanke auf jeden Fall, ja. Also wie du sagst, ich glaube, am Ende hat es auch viel mit Aufmerksamkeit und echten Interesse und auch einer Professionalität dahinter zu tun, ne? Also, dass du dir jetzt mal auch aus Agentursicht gesprochen nicht nur eine CRM-Datenbank baust mit Adressen und KVAs drin, sondern dass du sagst irgendwie, was mögen die, was lesen die, wie viele Kinder haben die, wo waren die im Urlaub das letzte Mal? Also, dass du eben auch, davon lebt ja auch unser Geschäft von persönlichen Beziehungen und dich auch wirklich ernsthaft für die Leute interessierst, um da dann weiterzumachen und nicht wieder zu fragen, ob man Kaffee trinken will, wie du es gerade beschrieben hast.
Also, eigentlich Smalltalk auf Steroiden, also so richtig auch an Dinge erinnern, nochmal ansprechen, ist ja auch eine gute Gesprächsführung. Das lernt man ja, wenn man viele Gespräche führt, Dinge nochmal aufzugreifen. Letztes Mal sagtest du das und krass, da kannst du dich dran erinnern. Das finde ich immer, sind solche Momente, sind so kleine Widerhaken.
Hast du recht. Ja. Sag mal, das Studiohebel, was du jetzt mit dem Angebot machst und so wie du den Markt beschrieben hast, so ich sag mal, diffus er auch sein mag, würde man ja jetzt denken als Unternehmer oder Unternehmerin, ja Bombe, wenn der Fabio sagt, es ist so ein Riesenmarkt und da gibt's so Nachholbedarf, dann müssen da jetzt eigentlich alle rein und Hospitality-Agenturen machen. Jetzt meine ich mich zu erinnern aus unserem letzten Austausch, dass du gesagt hast, Kim, das, was wir da machen, das gibt's eigentlich so noch gar nicht. Wie kann das sein?
Also gar nicht, stimmt nicht, aber es gibt es nicht in der Ganzheitlichkeit. Zumindest ist es mir bis heute nicht bekannt. Im Ausland gibt es das, also in den USA gibt es sehr viele, in Australien sehr viele, in UK gibt es einige. Die meisten spezialisieren sich aber, also nur Restaurant, nur Kantine, nur Hotel.
Ja, oder so eine Facette wie, wir machen dir das Design und den Namen oder wir machen dir als Innenarchitekten das Setup oder wir überlegen dein Gastro-Konzept. Also wahrscheinlich sind es gibt es sozusagen vertikal wie horizontal mehrere Schnitte durch den Kuchen und das ist genauso fragmentiert wie der Markt selbst.
Ja.
Wahrscheinlich gibt es da auch eine Sehnsucht nach Komplettlösung.
Ja, ich hoffe das. Ja. Also wir machen Pionierarbeit gerade, würde ich sagen, und die ist sehr anstrengend. Weil es wahnsinnig viel Überzeugungskraft braucht.
Wie pitchst du denn oder wie kommst du an Aufträge, außer es ist ständig ein CFO von der Reederei bei dir im Restaurant?
Das ist leider nicht so oft.
Ein super Becken, aus dem du fischen kannst, aber möglicherweise wissen sie ja noch gar nicht, was du für sie tun kannst.
Das stimmt. Sales ist ein großes Thema und das ist viel persönlich und das ist viel Mund zu Mund. Und abends in den Restaurants. Also auch gestern Abend, Netzwerkabend in meinem eigenen Restaurant von einer Firma aus Bayern, die Interimsmanager vermitteln. Also ne, großer DAX-Konzern, Manager bricht weg, aus welchen Gründen auch immer. Und dann haben die eine Managerin oder Manager für ein Jahr und die vermitteln die quasi Experten über, ich glaube, 120.000 Manager weltweit, können die platzieren jederzeit. Und es war natürlich ein super Netzwerk, aber ich konnte erzählen, was wir machen. Und es waren auch, ich glaube, man sagt Leads dazu, zwei Leute, die sofort gesagt haben, we need to talk. Das ist etwas, was uns trifft. Und das zeigt mir wieder, dass diese Hospitality und die Kreativität und diese Konzeptarbeit überall gebraucht wird. In dem Fall war es jetzt auch wieder eine Firma aus dem infrastrukturellen Bereich, die großes Interesse daran hat, ihre Personalverpflegung, weil die eher dezentralen Standort haben, deutlich zu verbessern. Denn alle haben Probleme, die Leute zurück ins Büro zu kriegen, haben wir ja überall. Und nicht alles ist Blue Collar und immer nur vor Ort arbeiten, sondern ganz viel ist auch White Collar People, die zu Hause bleiben wollen. Mhm. Und wir haben Büros, die sind halb leer. Und wir haben die Aufgabe, über Hospitality die Leute zurückzubringen. Mhm. Und bei Maersk zum Beispiel ist uns mit einer, wir können das nur an der Usage der Kantine bemessen. 82% der Leute, die im Haus sind, nutzen auch die Kantine. Und viele haben eben zu Protokoll gegeben, dass die Kantine ein Grund ist, warum sie auch ins Büro kommen, weil man sich dort eben trifft. Man sitzt sonst an seinem Schreibtisch, man hat diese Trennwände, diese Klapp-Lerndinger, die man auch in der Schule aufstellt und zwei Monitore vor sich und dann will man unten vielleicht einfach mal am Imbiss stehen und eine Wurst essen.
Und sag mal, die wir haben das ja auch als Agenturen, dass wir manchmal denken, okay, für den Teil gibt es eine hohe Bereitschaft, kundenseitig zu bezahlen oder einen gewissen Preis aufzurufen, für den anderen Teil in der Execution weniger. Ist das bei euch auch so, dass du sagst, der konzeptionelle Teil, also dieser Grundgedanke, das Gastrokonzept, all das, da gibt es einen hohen gefühlten Wertbeitrag und der Rest, wenn es dann um die Umsetzung geht, ist eher so, naja gut, da wird dann das Portemonnaie etwas enger.
Wir haben noch eine Stufe davor und bei uns heißt das Due Diligence, also wie bei der Unternehmensbewertung, das ist immer der erste Schritt, den wir machen. Das heißt, bevor wir in ein Projekt einsteigen, gucken wir uns erstmal den Status quo an. Also was ist das für ein Gebäude, eine sogenannte Composite-Analyse, wer sind eigentlich unsere Mitbewerber in der näheren Umgebung. Dann machen wir den Check durch die Personas im Sinne von, wer sind unsere Zielgruppen, wer sind unsere Stakeholder, wer sind die zukünftigen Mieter im Gebäude, wer tangiert uns eigentlich. Wenn es ein Bestandsprojekt ist, Deep Dive in die Zahlen. Und ohne diese Due Diligence bewerten wir so ein Projekt gar nicht und können auch gar nicht starten. Weil ich kann dir nicht sagen, dass wir die drei Restaurants und die Bar und das Café in deinem Hotel umbauen und neu konzipieren, wenn ich nicht weiß, wie die Zahlen im Hotel sind. Wir sind komplett Data und Analytics getrieben. Es geht gar nicht anders. Dadurch, dass die Hospitality nämlich per se ein sehr margenschwacher Bereich ist oder eine Branche ist, muss man extrem auf die Zahlen achten.
Und machst du das, weil du sicher gehen willst, dass du nachher dein Honorar hast oder weil du sicher gehen willst, dass die nachher die Power haben, das umzusetzen?
Beides.
Beides.
Okay. Ich will natürlich unbedingt, dass das Projekt auch kommt, genauso wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich will auch nach der Due Diligence in die Vorkonzeption, da machen wir immer einen gemeinsamen Workshop. Das klingt total oldschool, aber ist es vielleicht auch. Aber es hilft allen Beteiligten, diese Zwischentöne der Hospitality A zu äußern und besser zu verstehen in beide Richtungen. Und zum Zweiten ist das die Grundlage für die meisten Entscheider, mit ihren Entscheidern gemeinsam auf den Knopf zu drücken. Denn wir arbeiten immer gegen nicht bestehende Budgets. Das heißt, wir stellen etwas vor, was keiner auf dem Schirm hatte, dass sie das ausgeben müssen. Während in den meisten Werbeagenturen, da gibt es Werbebudgets oder Werbeetats und die werden ausgeschrieben. Das gibt es bei uns alles. Es gibt keine Ausschreibung, auf die ich, oder einen Pitch, auf die ich mich irgendwie melden kann, in den allerseltensten Fällen jedenfalls.
Das heißt, du musst einen Bedarf wecken, der noch nicht da war. Oder zumindest der Wunsch ist ja da. Jeder will irgendwie, dass sich die Leute wie magnetisch nicht angezogen fühlen.
Du kannst das nicht bepreisen im Vorfeld.
Ja. Wie hast du dein, weil das ist ja auch was, womit Agenturen strugglen, ne, mit dem Thema Pricing. Also wofür bekomme ich eigentlich mein Geld? Ist das auskömmlich für das, was ich auch als Wert da lasse? Das ist ja in deinem Fall ja auch nicht ganz irrelevant, was du dann da konzipierst. Hast du es klüger gemacht als Agenturen oder rechnest du auch nach Stunden ab?
Ich rechne nicht nach Stunden ab.
Very good.
Also vielleicht habe ich das schon mal klüger gemacht. Am Ende war aber der Betrag, auf den wir dann gekommen sind, war natürlich trotzdem irgendwo eine Stundenberechnung. Ne? Was glauben wir, wie viel Zeit wir, egal ob Junioren oder Senioren, irgendwie dafür aufwenden? Und dann bauen wir da einen Puffer ein. Und um ganz ehrlich zu sein, das ist ein bisschen auch wie in der Gastronomie. Der Preis muss sich auch gut anfühlen. Mhm. Und es gibt Preise, da setzen wir vielleicht ein bisschen höher an, weil sich das gut anfühlt. Und es gibt Preise bei anderen Bereichen, den setzen wir niedriger an, weil es sich eben nicht so gut anfühlt. Mhm. Auch für den, das ist ein Sender-Empfänger-Thema. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel. Gehst du in ein Steak-Restaurant, akzeptieren alle 75 Euro für das Steak, ohne Beilagen, nicht gegrillt, ohne Soße. Weniger Gramm von einem Fisch würde niemand 75 Euro bezahlen, mhm, obwohl der das gleiche im Kilopreis kostet. Weil Fisch für viele nicht den gleichen Stellenwert hat, nur in der Wahrnehmung, mhm, wie ein Stück Fleisch. Mhm. Das ist verrückt. Mhm. Vegetarisch noch viel schlimmer. Warum kostet denn das vegetarische Menü genauso viel wie das mit Fleisch? Stimmt, weil der Aufwand höher ist. Weil
wir viel mehr haben. Ich finde das immer noch total abartig, dieses Setup zu sagen, man zahlt nur für das Stück Fleisch und jede Beilage kostet dann 8 Euro und die Soße kostet 6 Euro. Ich finde das Konzept entsetzlich.
Ja.
Also das, weiß ich nicht, das ist ganz merkwürdig.
Ich kann es auch nicht so ganz verstehen. Ich mochte das auch noch nie. Ich frage immer, servieren Sie die Beilagen, die Sie für dieses Stück Fleisch für richtig empfinden, noch den Gargrad?
Ja.
Warum soll ich jetzt der Koch hat ja das Stück Fleisch in der Hand, der soll doch entscheiden, was der richtige Gargrad ist. Ich will ja nicht mitkochen, wenn ich essen gehe.
Ja, stimmt.
Und wenn die Speckbohnen und das Kartoffelgratin aus eurer Sicht perfekt passen, dann macht das doch bitte genauso. Ich bin auch kein Baukastenmensch, muss ich sagen.
Sag mal, im Studio Hebel, du hast ja eben die Skill-Level angesprochen, die du dann auch schon bepreist nach dem Aufwand, den sie auf den Projekten zubringen. Wie ist euer Setup? Also erstens so von Leuten, wie viele seid ihr? Und dann auch so, was sind deren Backgrounds? Also ist es genauso auf der einen Seite bunt und dann wieder doch nicht wie in Agenturen? Haben die alle einen Gastro-Background? Sind das Designerinnen, Texter?
Da ist alles vertreten. Wir haben studierte Geisteswissenschaften und Text, jahrelang Textchefin bei Bauer Verlag und Funke. Wir haben eine ehemalige Mitarbeiterin von Circus in allen Bereichen gearbeitet. Ganz ursprünglich mal ihre Bachelorarbeit mit Schnittmustern für Mode verbracht. Werkstudentin für Multimedia-Themen. David aus dem Hotel, ich aus der Gastro. Werkstudentin ehemals bei Urban Heroes gewesen. Also wir sind 8 Leute, also wirklich ein kleines Team. Würden gerne noch so ein bisschen wachsen, weil wir merken, dass bei einzelnen Punkten, vor allem vergisst man ja immer das Thema krank und Urlaub, das fällt ja immer an und dann ist in so einem kleinen
Team. Dann kommst du auch plötzlich noch ins Sundays, ja.
Ja, und dann ist eine im Urlaub und eine ist krank und eine im Homeoffice und denkst auf einmal, wie zum Teufel sollen wir das alles schaffen? Hier ist so viel zu tun. Und der Chef sitzt auch noch in dem Podcast. Nee, Quatsch, das ist alles fein, das ist auch wichtig. Und es macht mir auch richtig viel Spaß, und rauszugehen und darüber zu reden, weil wir das ganz oft auch nicht können. Da haben wir in unserem ersten Gespräch auch drüber gesprochen, dass ich das manchmal beneide, dass man sagen kann, KNSK holt 9 Etat und Pitch und hier und dann. Überall ist man in der Presse. Wir dürfen das gar nicht. Ich darf heute nicht sagen, an den 4 Großprojekten, an denen wir gerade arbeiten. I can't. Das Erste, was wir machen, ist ein NDA unterzeichnen für alles, was passiert. Erst wenn das Projekt abgeschlossen ist, wie bei Maersk, darf ich dann drüber reden. Aber vorher leider nicht.
Das glaube ich, das stimmt.
Das ist manchmal schade, ja.
Ja, ja, klar. Gut, aber im Nachhinein, das heißt, du musst jetzt erstmal in die Vollen gehen, in die Investitionen, einige Projekte abschließen und dann hast du ja im Prinzip gute Referenzen am Start, ne? Also das.
Ja, mit dem Wagenfaktor in Anführungszeichen. In der Hoffnung, dass das in der Umsetzung auch genauso gekommen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, und dass wir dann hinter diesem Projekt auch stehen. Ein Architekt zum Beispiel, der macht seine Zeichnung, dann wird die freigegeben, dann gibt es einen Beschluss, genauso bauen wir das. Und dann veröffentlicht er das schon mal als Studie oder wie auch immer. So wird das Ding. Und es ist dem egal, wann, ob und wer das baut. Weil es wird sich verpflichtet, dass genau so gebaut wird. Zum Beispiel beim Elbtower, der Architekt hat damals festgelegt, 245 Meter, und genau so sieht's aus, bis zuletzt Verhandlungen mit dem, dass erlaubt wird, dass der auf 199 Meter oder 200 Meter gebaut wird. Der Architekt muss dem zustimmen. Das gibt's bei uns leider nicht. Wenn ich sage Kartoffelgratin, sagen die nö, Kartoffelbrei. Und dann sage ich, ja, okay, dann mach doch. Ja, ich kann das ja nicht verbieten. Und diesen Schutz dieser IP-Rights, das ist sehr schwierig zu schützen. klar, ein Gebäude ist eine Immobilie, das ist nicht beweglich. Das bleibt offensichtlich für sehr lange Zeit. Dass die Speisekarte muss natürlich mit der Zeit gehen und wechseln, deswegen kann ich das nicht irgendwie fixieren. Aber das sind so Themen, mit denen wir uns halt tagtäglich beschäftigen müssen.
Und würdest du sagen, dass eine Agentur für Hospitality nur von jemandem gegründet, geführt, mit Leben gefüllt werden kann, der selber aus der Gastronomie kommt?
Ja. Ja, ne? Muss ich tatsächlich
so sagen. Also das heißt, wenn jetzt Agenturen denken, geil, was der Fabio da erzählt, lass doch einfach mal statt Cultural Marketing jetzt Hospitality aufmachen. Wäre es schlau, sich jemanden zu nehmen, der aus der Gastronomie kommt?
Ja, das würde ich unbedingt machen. Also man sollte das schon gelernt haben, das saugt man auch auf. Mhm. Und diese Leidenschaft, ich werde oft gefragt, was verdient man denn eigentlich mit so einem Restaurant in der heutigen Zeit? Der Preisdruck ist riesig, das stimmt.
Habe ich dich vorhin auch gefragt.
Ne? Vor allem Serotonin und Leidenschaft. Also man nimmt ganz viel raus und auch Zwischentöne. Es geht echt nicht immer nur ums Geld. Wenn man es wegen dem Geld machen würde, würde man es nicht machen. Man verdient mit Gastronomie in seiner Gänze und in seiner Breite kein Geld oder nicht viel. Es gibt Restaurants, die laufen fantastisch und die haben wirklich sehr viel Geld verdient und dann auch zurecht. Es gibt Restaurants, die machen wirklich Minus. Ich meine, jeder, der den Podcast von Max Strohe gehört hat oder die Dokumentation, die haben in ihrem Restaurant mit der Tochter geschlafen. Also in der Bürokammer auf der Matratze, weil sie sich die Miete nicht leisten konnten. Das zeigt, wie sehr diese Leidenschaft vorhanden ist, weil man so sehr dran glaubt. Mhm. Welche andere Branche würde in seinem, wo auch immer, schlafen. Mhm. Vielleicht Tischler oder so, die in ihrer Werkstatt mal, die Künstler machen das auch. Ist also sehr idealistisch geprägt.
Wobei man das, und da gibt es eine witzige Parallele zur Agenturbranche, auch ein Stück weit den Agenturen vorwirft, ne, dass sie im Prinzip selbst viel zu sehr an ihrem Produkt hängen, mit viel zu viel Leidenschaft und Engagement an den eigentlichen Konzepten, den Ideen, den Strategien hängen und deswegen eigentlich viel zu schlechte Kaufleute sind oder Unternehmer. Ich glaube, klar, mittlerweile hat sich das auch ein bisschen verändert, aber aufgrund der Notwendigkeiten, die wir so haben. Aber das ist ganz spannend, dass du das gerade erwähnst, weil es gibt schon eine gewisse Parallele.
Ich bin großer Fan von einer gewissen Form von Idealismus, mit dem klaren Wissen, dass das zuerst gekillt wird. Also es ist fast masochistisch. Ich will unbedingt das machen. Und ich nehme in Kauf, dass das scheitert. Das machen Gastronomen. Die glauben an eine Vision. Und entweder man findet das gut oder man trägt auch den Schaden oder nicht. Aber zu glauben, man kann ein ultra edgy Konzept eröffnen in einer B-Lage, das wird nicht funktionieren. Das kann nicht die Uhr nachstellen. Das wird nicht auf Dauer funktionieren.
Aber wird es immer, jetzt transferiere ich das mal wieder auf Agenturen, ich will eine super edgy Agentur gründen mit einer hohen Anziehungskraft, Sogkraft, Hospitality ohne Ende. Kann das wirtschaftlich sein?
Das kann wirtschaftlich sein mit ganz viel Muskelpower, weil es eben auch dezentral ist und weil es verschiedene Projekte an allen Standorten ist. Ich würde das nicht kombinieren mit, wir haben noch ein eigenes Restaurant und wir haben noch oben drüber 15 Boarding Rooms. Aber dann kann das natürlich funktionieren. Es gibt fantastische edgy Agenturen, die sich auf einen bestimmten Markt spezialisiert haben. Aber operativ, also operative Personalkosten, Betreiberkosten, es wird sich nicht lohnen. Wir hatten in Hamburg eines der besten Cafés, in denen ich jemals war Tornquist. Aber sie waren eben auch sehr idealistisch geprägt auf ihren Kaffee, was fantastisch war. Aber das haben sie nicht durchgehalten, leider. Was wirklich schade ist, weil ich glaube, an einem anderen Standort, und damit meine ich außerhalb von Deutschland, würde das Café heute noch bestehen, weil ein ganz anderes Verständnis da ist. Aber man muss sich eben den Markt angucken und für wen macht man das. Und der Deutsche / der Hamburger, man muss sich vorstellen, das sind Leute aus Tokio gekommen, um da Kaffee zu trinken. Solche Nerds sind das. Ist also edgy und es ist für eine Special Interest Group. Aber du musst eben auch die breite Masse abdecken. Und wenn du das nicht machst an so einem Standort wie Deutschland oder Hamburg, mit so einem Specialty-Coffee-Segment, dann könnte das eng werden. Das war es dann leider. Und was mir bis heute extrem leid tut, ich vermisse den Laden sehr.
Glaube ich dir. Was ich nochmal spannend finde, du hast eingangs gesagt, du hast schon auch ein paar, also du hast vielleicht nicht das große Geld aus dem Startup gezogen, also schon mehr als du davor hattest, ja, aber nicht so viel, wie vielleicht jetzt möglich gewesen wäre durch den Börsengang. Aber du hast gesagt, was du rausgezogen hast, waren sehr viele Learnings.
Ja.
Was würdest du sagen, weil das finde ich persönlich auch immer so interessant an Gästen auch, wie jetzt mit deinem Background so. Was hat dich daraus geprägt oder was hast du auch als Unternehmer mitgenommen aus der Zeit?
Ich glaube, dieser Focus auf Data und Analytics war ein Riesenthema. Und weil wir uns als einer der ersten mit KI beschäftigt haben und ich da heute sehr fit drin bin und mich sehr gut auskenne, das habe ich am meisten eigentlich, das war das der größte Batzen, den ich da mitgenommen habe. Und auch irgendwie Company Build, weil ich habe vorher nur Restaurants gebaut, aber keine Company und Agentur und wir haben ja kein operatives Geschäft mit Studio Hebel, sondern wirklich nur reine Kreativ- und People-Leistung. Mhm. Und das habe ich da auf jeden Fall mitgenommen. Mhm.
Ja. Und womit strugglest du jetzt am meisten als Agenturgründer?
Ja, wahrscheinlich ist es trotzdem auch Sales und auch der Kostendruck und im Restaurant öffne ich die Tür und die Leute kommen rein und das Geld ist am nächsten Tag auf dem Konto. Mhm. Und das totale Gegenteil ist natürlich Agentur. Wir brauchen einen guten Auftrag und dann müssen wir von dem Geld zehren, es gut einteilen. Die ersten Jahre sind immer die schwersten, weil wenn du glaubst, du bist gerade gut aufgestellt, kommt irgendeine Vorauszahlung und da noch eine Nachzahlung und hier noch was. Und wir hatten einfach bisher noch nicht die Möglichkeit, den großen Puffer aufzubauen. Bisher auch nach wie vor bootstrapped, alles gut geklappt. Aber wir segeln schon gut am Wind. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade ein Thema der Positionierung und wie wir noch besser Kundinnen und Kunden ansprechen können. Wir arbeiten für Family Offices, für große Baufirmen, für Hotels, für Restaurants, für Autohäuser. Und da die Prozesse so zu optimieren, dass man auch am Ball bleibt und sagt, okay, nach der DD kommt der Workshop und wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Also viel nach außen gehen. Ich muss mich viel unterhalten, was mir viel Spaß macht. Also ich bin lieber draußen, bin der Außenminister und spreche über diese Arbeit und die Themen und mache Leuten Mut, dass sie da rein investieren. Mhm. Und mir ist auch bewusst, dass wir zum Beispiel in der Gastronomie viele Menschen haben, die sich das gar nicht leisten können, dass wir sie beraten in ihrer, weil das Restaurant das gar nicht abwirft. Mhm. Das mache ich Eigenwerbung. Wir machen das pro bono zweimal im Jahr. Das heißt, wenn man mit seiner Gastronomie oder seinem kleinen Hotel gerade richtig doll struggelt, dann gucken wir uns das auch so an und vielleicht ein Abendessen dafür haben. Und da kann ich jeden nur ermutigen, redet darüber, wenn es eng wird. Und gemeinsam kriegt man meistens irgendwie eine Lösung hin. Muss aber auch sagen, ich bin sehr ehrlich. Ich werde auch sagen, wenn man den Laden dann lieber schließen sollte. Mhm. Aber
tolles es gibt Angebot, eine
extrem ehrliche Einschätzung. Das ist ein anonymer Briefkasten auf unserer Website. Und da kann man erstmal schreiben und sagen, hey, so und so sieht's aus. Und dann gucken wir darüber und wir machen das auch ganz geheim. Mhm. Versprochen.
Mhm. Sehr cool. Finde ich toll, dass du das teilst. Fabio, zum Schluss der gemeinsamen Folge, vielleicht doch nochmal die Frage in Richtung Agenturen. Was können die von Hospitality lernen? Was würdest du sagen, wenn dich jetzt morgen Agenturinhaber, Agenturmanagerin fragt, irgendwie hier, Fabio, was denkst du Hospitality? Wo setze ich da an? Was kann ich noch besser machen oder so? Mhm. Was würdest du sagen, hier Leute, weiß ich nicht, drei Handlungsfelder, guckt euch das mal an. Brauchen wir Fahrstuhlmusik oder Duftkonzept?
Ich glaube, dieser Brand Experience-Gedanke, der hat noch ganz viel Potenzial. Da haben wir auch richtig Lust drauf. Also wenn ihr eine Marke habt, die vielleicht im Einzelhandel oder die irgendwie besuchbar ist, in welcher Form auch immer, offline, nicht online, dann kann man da einen Blick reinwerfen. Das kann wirklich die Espresso-Bar sein, bis hin zum Bistro im Autohaus. Ich glaube, da geht ganz viel, weil Emotionalität bringt Hospitality immer mit rein, automatisch. Und es lässt Leute verweilen. Und ich glaube, dass wir gar nicht so weit weg sind von Kreativ- und Werbeagenturen, die eben ganz viel mit Brands arbeiten natürlich, und diesen schönen Zwischentönen der Hospitality und das vielleicht gemeinsam zu bringen. Und vielleicht arbeitet man ja auch mal zusammen.
Mhm. Guter Punkt. Ich würde mich freuen. Ich danke dir sehr.
Vielen Dank.
Spaß gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg bei all dem, was, vor allem dem Sales-Druck, dass der ein bisschen geringer wird.
Danke, ja, let's do it.